Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de.
Heute hörst du einen weiteren Beitrag aus unserer Podcast-Reihe mit der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie. Wir sprechen mit Dr. Vulkan Aykac über das Thema kultursensible Geriatrie.
Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, herzlich willkommen bei Klinisch Relevant. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast, wieder zu einem Podcast-Beitrag auf unserem Kanal. Heute wieder mit einem interdisziplinären Thema. Mein Name ist Markus Hübbeler. Ich bin dein Host heute für die Folge, in der es um kultursensible Geriatrie gehen wird. Und auch dafür habe ich mir natürlich einen Gast eingeladen, der sich gleich vorstellen wird. Und wir wollen das Thema von quasi allen Seiten einmal ein bisschen beleuchten. Und ja, dann legen wir doch einfach los. Volkan, erklär doch mal, warum reden wir heute mit dir über das Thema kultursensible Geriatrie? Was machst du so, wenn du nicht gerade am Podcasten bist?
Vor 50 Jahren oder vielleicht schon vor 60 Jahren kamen die ersten Gastarbeiter nach Deutschland und die sind jetzt alle alt. Ich selbst bin ein Enkelkind eines Gastarbeiters und bin natürlich sehr interessiert an der Versorgung auch von türkeistämmigen geriatrischen Patienten, weil diese Gastarbeiter sind jetzt eben auch alle alt. Und deshalb freue ich mich besonders, eben hier dabei zu sein, dass auch dieses Thema in diesem wirklich tollen und wertvollen Podcast auch besprochen wird und ich das auch besprechen darf. Also erstmal danke dafür. Und gerne. Ja, ich bin Oberarzt im Evangelischen Geriatriezentrum in Berlin und auch Lehrkoordinator für die Geriatrie an der Charité Universitätsmedizin Berlin. Bin auch Palliativmediziner, von Haus aus Internist und ja, und bin so im interkulturellen Bereich unter anderem auch unterwegs.
Schön, wir freuen uns, dass du mit uns über dieses Thema redest. Im Vorfeld fand ich das ganz interessant. Wir haben ja so ein bisschen nach Vorwissen da geschaut auf dem Gebiet und da gibt es noch gar nicht so viel, ne, mit der kultursensiblen Geriatrie, oder?
Nein, tatsächlich ist es so, dass wir da nicht so viel vorliegen haben, wo man, sag ich mal, jetzt arbeiten könnte, auch evidence-based. Aber ich sage so ein bisschen, evidence-based schadet auch nicht. Und daher muss man über dieses Thema reden, gerade weil wir natürlich auch zum Beispiel auch durch viel Immigration von älteren Menschen auch anderer Kulturen, anderer Länder eben auch einer großen Herausforderung gegenüberstehen und auch Generationskonflikte zwischen alten Menschen und ihren Angehörigen auch erleben. Auch religiöse Aspekte, die da eine Rolle spielen. Deshalb muss man sich mit dem Thema beschäftigen, wenn man vernünftig in dem Fall geriatrische Medizin machen will.
Ja, sehr schön. Dann nimm uns doch mal ein bisschen mit. Kannst du uns erklären, wenn es um kultursensible Geriatrie geht, wie würdest du diesen Bereich abstecken? Wie würdest du ihn skizzieren?
Ich denke, das Erste, was man eigentlich sagen muss, wenn man sich mit dem Thema schon gut auseinandergesetzt hat, stellt man eigentlich fest, dass kultursensible Medizin eigentlich nur ein Begriff ist, der sich, sage ich mal, auf bestimmte Bevölkerungsgruppen richtet. Eigentlich, sage ich immer, das Entscheidende ist, die individualisierte Medizin ist eigentlich das, was wir führen müssen. Das bedeutet, ich muss jeden Patienten eigentlich in seiner Aura, in seinem Sein sehen und dementsprechend auch behandeln. Denn wenn wir von kultursensibler Medizin reden, denken wir mal gleich immer daran, der Türke ist Türke, der Libanese ist Libanese, der Muslim ist Muslim, aber das ist halt eben nicht so. Und das führt auch eben zu vielen Fehlern, in zum Beispiel auch der Bettenbelegung. Da packt man dann zum Beispiel zwei türkeistämmige Patienten in ein Zimmer und denkt sich, naja, die können sich dann unterhalten, dann ist die nicht langweilig. Dabei stellt man aber fest, dass es zum Beispiel, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, ein absoluter nicht-religiöser, vielleicht sogar antireligiöser, ich sage jetzt mal, Türke ist und der andere ein sehr religiöser Türke ist. Und schon ist im Prinzip, sage ich mal, ein Konflikt vorbeschrieben. Also manchmal ist es gar nicht so gut, dass man Leute zusammenschickt, die möglicherweise die gleiche Sprache sprechen oder die gleiche Herkunft haben, weil sie nämlich in ihrem Gedankengut total unterschiedlich sind. Und ich glaube, das ist etwas, eine Message, die ganz wichtig ist, also man kann nicht einfach Leute aufgrund ihrer Herkunft zusammentun, sondern sollte immer gucken, passt das möglicherweise oder passt das nicht.
Jetzt ist ja unser Gesundheitssystem unter Druck geraten, ist ja auch schon länger so. Ne? Man diskutiert ja auch viel darüber, wo können wir Ressourcen verteilen, wo müssen Schwerpunkte gesetzt werden. Und meine Vermutung ist, dass wir uns vielleicht sogar auch organischen Fragen primär irgendwie zuwenden sollen und dass dieses Sozialmedizinische vielleicht, könnte man sagen, so ein bisschen auch schwieriger umzusetzen wird, weil es ja auch dann schon etwas aufwendiger ist umzusetzen. Man muss mehr reden, man muss mehr mit dem Patienten, muss man erklären, Dinge erklären. Und auch das ist ja im klinischen Alltag, auch angesichts der Fallzahlen, die da manchmal so durchgezogen werden, nicht so ganz einfach. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das sich in einem Spannungsfeld bewegt, also die kultursensible Geriatrie, zu der Frage Shared Decision Making, Patientencompliance. Gerade bei chronischen Erkrankungen muss der Patient ja mitarbeiten, sonst ist der einfach nur in ein paar Monaten wieder da und das Problem hat sich weiterhin irgendwie nicht verändert. Würdest du sagen, in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns da? Ist das irgendwie so eine Art nice-to-have kultursensible Geriatrie oder würdest du sagen, nee, das ist schon klinisch super wichtig, dass wir diese Dinge berücksichtigen?
Also es ist tatsächlich zwar ein nice to have, aber es ist eigentlich auch ein must to have, weil wenn wir einen Anspruch haben, Menschen vernünftig zu behandeln, dann müssen wir auch dementsprechend auch gewisse Strukturen vorweisen können. Und Sprache ist halt ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, gerade in der Geriatrie finde ich ja auch über die Sprache heraus, ob jemand kognitiv defizitär ist, ob er mich versteht, ob diese Person vielleicht dysarthrisch ist, ob sie aphasisch ist. Und das kann ich im Prinzip nur richtig herausfinden, wenn ich der Sprache mächtig bin, die die andere Person oder die der Patient auch spricht. Also, und das ist natürlich die große Herausforderung, also gerade so logopädisch Therapie ist bei natürlich einer ausgeprägten Sprachbarriere ganz, ganz schwierig und führt auch dazu, dass die Lebensqualität, die ja auch durch Sprache unter anderem untermauert wird, oder das Sprechen und auch das Verständnis natürlich auch dann nicht so gut therapiert werden kann und somit das Outcome der Patienten auch beeinflusst, und zwar negativ beeinflusst. Natürlich kann man den Leuten, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen vorwerfen, naja, es sind ja viele Leute, die auch schon seit 30, 40 Jahren hier teilweise leben, aber eben der deutschen Sprache nicht mächtig sind, weil sie immer, ich sage mal, in ihrem Kulturkreis unterwegs waren und jetzt natürlich dann im Krankenhaus eben Probleme bekommen, gerade wenn sie alt sind, wenn sie auch noch kognitiv defizitär sind, wenn sie sich nicht ausdrücken können, adäquat, dann noch schlechter behandelt werden, automatisch. Nicht unbedingt bewusst, sondern eben auch unbewusst, weil sie sich eben nicht gut äußern können. Und daher müssen wir halt gucken, dass wir auch die Sprach- und Sprechkompetenz in den Krankenhäusern fördern. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch wiederum sagen, das ist auch eine Realität, mit der wir jetzt zum Beispiel als Türkeistämmige auch zu kämpfen haben, ist, dass Patienten, wenn man jetzt zum Beispiel als Oberarzt unterwegs ist, ich meine, du bist ja nicht jeden Tag beim Patienten, sondern bist du, sag ich jetzt mal, je nach Bedarf 2-3 Mal oder auch nur einmal pro Woche bei dem Patienten. Das ist dann so, dass diese Patienten natürlich sich auch auf dich fokussieren, wenn sie sehen, ach, der spricht meine Sprache. Das bedeutet, ich möchte nur noch mit diesem Menschen halt reden. Und das ist natürlich eine Herausforderung, die natürlich, jetzt mal auf mich bezogen, auch zeitliche Probleme mit sich bringen kann. Und da ist es auch wichtig, dass man da auch lernt, auch geschickt zu agieren. Also die Herausforderung ist es auch in diesem System generell, nicht nur in der Sprachkompetenz, dass man lernt, möglichst effektiv, wenn nicht sogar effizient, Patienten zu versorgen. Das heißt, ich muss meine Anamnese, ich muss meine Visite so gestalten, dass ich schnell herausfinde, wo die Probleme sind, damit ich noch viel gezielter die Probleme angehen kann. Und ich sage jetzt mal, den Zeitaufwand für ich sag mal, unwichtige Gespräche, erstmal anscheinend unwichtige Gespräche zu reduzieren. Wobei auch diese unwichtigen Gespräche natürlich gerade in der Altersmedizin doch viel, viel wichtiger sind, weil man eben Denkstrukturen, Gedächtnisstrukturen analysieren kann und auch verstehen kann, ob der Patient einen verstanden hat oder nicht, beziehungsweise was der Patient eigentlich wirklich als Lebensziel für sich definiert oder nicht. Aber letztendlich müssen wir diese Sprachkompetenz haben, wenn wir nicht auch den Drehtüreffekt haben, weil die Leute, wenn sie raus sind und nicht ausreichend aufgeklärt sind über die Therapie, die sie benötigen, dann kommen die halt auch mal schnell wieder. Und das sehen wir ja schon bei den Leuten, die der deutschen Sprache mächtig sind. Ja, also nur bei den Menschen, die das eben nicht so gut können, die haben noch ein viel größeres Problem. Und wir verlassen uns ja immer noch sehr auf die Großfamilie. Ne? Wir denken ja auch immer, jeder Türkeistämmige, jeder Arabischstämmige hat gleich 30, 40 Leute hinter sich, die einen mitversorgen. Man vergisst aber, dass diese andere Generation, die jüngere Generation, mittlerweile auch schon arbeitstechnisch so eingebunden ist, dass sie es auch gar nicht mehr verschaffen, diese Menschen zu versorgen. Und wenn der Anteil der nicht deutsch sprechenden, ich sage jetzt mal Bewohner im Pflegewohnheim auch zunimmt, wird es da eben auch weitere Konstrukte geben. Ich habe zum Beispiel, ein Beispiel habe ich da, wo die Leute wirklich die ganze Zeit im Konflikt mit den Pflegekräften im Pflegeheim sind, weil die Pflegekräfte den Patienten kulturell nicht fassen können, sprachlich nicht fassen können, weil die Pflegekräfte auch häufig gar nicht auch nicht aus dem deutschen Kulturkreis sind und nicht mal teilweise ansatzweise irgendwie Kontakt mit zum Beispiel türkeistämmigen Bewohnern hatten. Ja. Und deswegen, da ist ganz viel Konfliktpotenzial da, obwohl keine Seite beider Seiten das wirklich böse meint.
Jetzt hast du ja viel auch über Sprachkompetenz gesprochen. Das ist, glaube ich, auch gut nachvollziehbar. Wahrscheinlich auch versuchen viele Krankenhäuser heutzutage zum Beispiel mal eine Datenbank aufzubauen. Ne? Wer spricht welche Sprachen? Wer ist im Zweifel vielleicht mal auch erreichbar? Kann was übersetzen? Ich weiß nicht, wie gut das da funktioniert. Vielleicht weißt du das im Detail. Aber so könnte ich mir vorstellen, versucht man auch so ein paar Lücken zu schließen, zumindest für die größeren Bevölkerungsgruppen wie türkischstämmige, zugewanderte Personen, die vielleicht auch schon ganz lange da sind, aber vielleicht irgendwie noch so bezeichnet werden. Und dann gibt es aber wahrscheinlich auch immer wieder Bevölkerungsgruppen, wo man nicht genau weiß, ja, wie kann ich mir da eine Sprachkompetenz zu Rate ziehen. Daneben gibt es da bestimmt noch weitere Aspekte, könnte ich mir vorstellen. Das heißt, die Übersetzung ist ja nur eines, wenn ich jetzt zum Beispiel an das Beispiel Ramadan denke. Ich bin jetzt sehr laienhaft da mal unterwegs, weiß ich, dass vorgesehen ist, dass Menschen, die eine chronische Erkrankung zum Beispiel haben, von gewissen Fastenritualen ausgenommen werden können. Die müssen dann sich vielleicht nicht so streng dran halten. Meine Frage zielt aber doch in die Richtung, ist es so, dass wir auch bei den Maßnahmen diesen kulturellen Hintergrund unterschätzen, dass wir also sagen, okay, was hat das mit Ernährungsgewohnheiten zu tun, oder muss ich da irgendwie anders rangehen, wenn ich jetzt bei Patientencompliance irgendwie mehr erreichen möchte? Wie würdest du das sehen?
Also Ramadan ist natürlich nochmal was Spezielles. Patienten mit chronischen Erkrankungen, das hängt ein bisschen davon ab, wie ausgeprägt die chronischen Erkrankungen sind, wie viele Medikamente ich nehmen muss am Tag. Für diese chronische Erkrankung sind erstmal prinzipiell natürlich eher befreit und mittlerweile sind da auch viele sehr sensibel, weil natürlich auch Imame das auch fördern und ganz klar unterstützen und sagen, Leute, ihr dürft eure Gesundheit nicht gefährden, denn euer Körper ist sozusagen Gottes Geschenk an euch und den Körper müsst ihr auch gut beschützen und bewahren. Und es gibt ja auch Alternativen, wie man den Ramadan eben dann zum Beispiel mit Spenden, mit Almosen auch verbringen kann, wenn man eben nicht aus gesundheitlichen Gründen fasten kann. Das ist das eine. Das andere zu den Ernährungsgewohnheiten, das ist auch natürlich eine Sache, die darf man nicht unterschätzen. Ich weiß, dass es zum Beispiel auch häufig immer so, als ich noch frisch als Arzt vor 17, 16 Jahren unterwegs war, habe ich immer noch mitbekommen, wie negativ es gesehen wurde, wenn Angehörige Essen für ihre Väter, Mütter, wie auch immer, mitgebracht haben. Das wurde immer so komisch beäugelt, bis ich dann irgendwann gesagt habe, wieso? Das ist doch eigentlich gut, dass die das mitbringen, weil dann essen die Leute wenigstens. Und jetzt als Geriater, der die Malnutrition, also die Mangelernährung im Prinzip en masse im Krankenhaus sieht, sage ich nur, Leute, bringt bitte Essen mit. Dann kann man es auch ein bisschen steuern, was man so mitbringen könnte. Ja, damit die Leute auch wirklich das Essen, weil viele haben ja auch Angst davor, das Essen zu essen, weil es könnte ja zum Beispiel Schweinefleisch drin sein. Ja, oder das weiß ich, das Fleisch ist nicht halal oder das Vegetarische ist chemisch oder was auch immer. Da gibt es da ganz, ganz unterschiedliche Ideen zu dem Krankenhausessen. Und deshalb sage ich, also wenn die Essen mitbringen, umso besser. Ja, weil die sollen essen, auch wenn es vielleicht nicht proteinreich ist, aber wenn sie essen, dann essen sie was und tun etwas für die Ressourcen des Körpers. Und das wird auch dann meine Therapie sozusagen verbessern. Wenn ein Diabetiker natürlich, muss ja natürlich aufpassen, dass es dann auch entsprechend so ein bisschen Diabetes angepasst ist. Aber letztendlich ist es immer noch besser, wenn jemand, sage ich mal, Diabetes ungeeignete Kost isst, weil dann kann ich zumindest Insulin runterspritzen, als wenn dieser Mensch gar nichts isst, weil wenn der Muskeln verliert, dann ist auch nicht gut. Also daher ist es sogar gut, dass man eben sowas auch tatsächlich fördert, weil wir alle wissen, das Krankenhausessen ist wirklich insgesamt nicht gut. Gibt es da genügend Publikationen noch dazu. Und daher ist es so ein Aspekt, wo man das fördern kann. Und man, und außerdem der tolle Nebeneffekt ist, dass die auch dann was fürs Personal auch mitbringen.
Ja, genau. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel über Prävention auch sprechen, wissen wir ja, dass die Lebenswelten, in der sich die Menschen bewegen, total wichtig sind, dass man da so einen lebensweltorientierten Ansatz halt auch sucht, um sie da abzuholen. Ich hätte jetzt auch gesagt, dass das noch ein blinder Fleck ist, häufig auch bei, klar, es werden halt so Schulen betrachtet und so, aber wahrscheinlich auch dann doch migrantische Gesellschaften, die auch wiederum ihre eigenen Lebenswelten haben. Das hat was mit Religion zu tun, aber natürlich auch mit Ritualen. Oder also siehst du da auch noch Nachholbedarf? Oder ist das etwas, was vielleicht auch doch in sehr verborgenem Maße stattfindet, dass man da gar nicht so richtig reinkommt? Ich sage zum Beispiel auch das Stichwort, ich habe mich mal im Rahmen eines Antrags beschäftigt mit Prävention im Bereich Pflege. Und da habe ich mir die Frage gestellt, das wird sicherlich in Gesellschaften oder in Bevölkerungsgruppen, die mit Migrationsgeschichte hier leben, anders sein. Das Verständnis von, wie möchte ich eigentlich gepflegt werden, wenn ich älter bin, im Vergleich zu, sag ich mal so, dem deutschstämmigen oder wie auch immer man sagen soll, Personenkreis, der da vielleicht sagt, naja, klar, ich habe ja irgendwie eine Pflegeversicherung oder so, die kann Teile davon übernehmen und im Zweifel gehe ich in eine stationäre Pflege, wie auch immer das dann im Einzelfall aussieht. Und da würde ich auch denken, haben wir doch eine große Blackbox auch noch vor uns stehen, oder?
Absolut. Man muss erstmal sagen, man darf nicht vergessen, das, was sozusagen sich jetzt, sage ich mal, bei den, ich nehme jetzt mal die Türkei-Stämmigen als Beispiel, sich zeigt, dieses, ich will mich von meinen Kindern versorgen lassen, aber auch nur von meinen Kindern. Das ist etwas, was es bei den Deutschstämmigen, bei den Deutschen auch gab. Aber das ist halt alles ein bisschen schon her. Also mal die Entwicklung, die wir hier in Deutschland haben, zum Beispiel, die sehen wir jetzt auch in der Türkei, dass immer mehr Menschen ins Pflegewohnheim gehen. Die Türkei-Stämmigen hier in Deutschland, die haben noch ein bisschen alte, die haben noch eher die ältere türkische Kultur intus als zum Beispiel viele Türken in türkischen Großstädten. Ja, also das darf man auch nicht vergessen. Also das sagen auch viele Türken in der Türkei, sagen über uns Türken in Deutschland in Anführungsstrichen, die sagen, ihr seid wie die Türken wie vor 20, 30 Jahren. Also das ist auch nochmal so ein Aspekt, den man nicht vergessen darf. Letztendlich, die Prävention spielt eine sehr, sehr große Rolle. Und bei der Prävention ist es so, dass wir natürlich viele türkeistämmige Patienten oder auch andere stämmige Patienten haben, die sind es halt gewohnt, versorgt zu werden. Die sagen, ich bin jetzt, keine Ahnung, 70 Jahre alt und jetzt ist es die Aufgabe meiner Kinder, mich zu versorgen. Aber die Realität ist halt die, dass die Kinder so eingebunden sind mit Arbeit und allem drum und dran, dass sie ihre Eltern gar nicht mehr versorgen können. Und dann gibt es da diesen Konflikt, den wir auch auf der Station zum Beispiel sehen, dass die Kinder sagen, Mama, du musst jetzt aufstehen. Aber der Papa sagt, nee, mache ich nicht, ihr müsst mich versorgen. Und das ist ein ganz, ganz schwieriges Feld, dieses Feld zu überbrücken. Und es gibt keine richtig gute Lösung dafür, weil natürlich die älteren Menschen auch natürlich in ihrem Gedankengut, die sind so aufgewachsen, die haben das so gesehen, als sie klein waren und das kommt dann halt im Alter wieder zurück und dann bleiben die vom Charakter her auch, sag ich mal, in Anführungsstrichen stur. Dann kommt noch dazu, dass sie mit altersphysiologisch einfach, ich sag jetzt mal, sturer werden, nicht mehr so flexibel sind. Und dann treffen Generationen aufeinander. Und dieser Konflikt, den kriegen wir dann als Krankenhauspersonal ab, weil wir den nicht lösen können, weil wir sagen, der Patient muss entlassen werden. Die Kinder sagen, ich kann den nicht versorgen. Dann sagen wir, der Patient muss ins Pflegewohnheim. Dann sagen die Kinder, nein, Pflegewohnheim geht auf keinen Fall. Der Patient sagt, nee, ins Pflegewohnheim gehe ich nicht. Meine Kinder müssen mich versorgen. Also ist das Ergebnis, der Patient muss im Krankenhaus bleiben. Und dann haben wir sozusagen das Problem, wie gehen wir mit dieser Sache um? Und das ist wirklich Konfliktpotenzial. Da geht es nicht darum, dass wir doof sind, sondern da ist ein Konflikt innerhalb der Familie, den wir eigentlich nicht lösen können, den die Familie eigentlich nur selbst lösen kann. Und da gibt es dann eben die Möglichkeiten, was weiß ich, Kurzzeitpflege, aber das ist auch nur übergangsweise Pflegedienst vielleicht reinholen. Also das ist, da muss man halt eben präventiv schon die Leute schon viel, viel vorher dafür prime, dass es eben genau diese Gefahr besteht. Das bedeutet also, ich muss in die Communities gehen, also in die Älteren, aber auch in die Jüngeren und einfach denen erzählen, was die aktuelle Lage ist, was die Realität in Deutschland ist und was man halt machen kann und was man halt eben nicht machen kann. Und da fängt die Prävention an, weil die Leute dann wissen, okay, ich muss jetzt dafür sorgen, dass ich, keine Ahnung, mich eben doch vielleicht ein bisschen mehr bewege, weil meine Kinder werden es nicht mehr schaffen, mich zu versorgen. Das Konstrukt Großfamilie existiert halt einfach auch in Deutschland nicht mehr so. Selbst in der Türkei übrigens ist das auch nicht mehr so. Also man denkt immer, in der Türkei ist es alles so, aber in der Türkei ist im Prinzip auch auf dem Weg wie nach Deutschland und das ist in anderen Kulturen, anderen Ländern genauso. Und diese Konflikte kriegen wir halt dann eben mit. Und daher ist Prävention extrem wichtig, die eben auf der medizinischen Seite besteht, aber halt eben auch, was ist Pflege technisch, was kann der Staat überhaupt bieten, diese Menschen dann auch zu versorgen, wenn sie pflegebedürftig werden. Und daher, da muss einfach viel mehr Aufklärung in den Moscheen, in den Vereinen, überall da, wo sich viele bewegen, passieren, damit da einfach schon Klarheit besteht. Und ich hatte mal einen Vortrag in der Moschee gehabt über Palliativmedizin, weil ich bin ja auch Palliativmediziner. Und das war für viele so ein Aha, das ist also Palliativmedizin. Also es geht nicht nur ums Sterben, sondern es geht auch darum, um halt Schmerzen zu nehmen, um die Versorgung zu verbessern, die Lebensqualität zu verbessern, ohne den Anspruch zu haben, in 3 Tagen bin ich tot. Man kann auch als Palliativpatient noch 2, 3 Jahre leben. Ja, man hat eine Prognose, man hat eine Erkrankung, die das Leben limitiert von der Zeit her, aber die Zeit bis dorthin sind nicht 3 Tage, es können auch 3 Jahre sein und die kann man sich wunderschön gestalten. Und davon brauchen wir jetzt viel, dafür brauchen wir aber auch mehr Leute, die auch dieses Thema angehen. Es gibt Vereine, zum Beispiel hier in Berlin, die Berliner Gesellschaft türkischer Mediziner, die zum Beispiel in der Corona-Zeit in Einkaufszentren zum Beispiel da aufgeklärt hat und auch gleichzeitig auch geimpft hat. Ja, also da müssen halt viele verschiedene Leute mit reingeholt werden und am besten auch vielleicht noch unterstützt werden vom System, damit man auch diese Aufklärungsarbeiten führen kann, also auch vielleicht Forschung betreibt, dass man auch Leute einstellen kann, um eben auch Bedürfnisse, den Bedarf nochmal wirklich zu analysieren. Aber da ist noch sehr, sehr wenig unterwegs. Wir wissen, es gibt eine Diskriminierung, das ist schön und gut und alle und viele, viele Nicht-Deutschstämmige sozusagen packen sich auch ganz schnell in diese Opferrolle rein und sagen, ich werde diskriminiert. Das ist ja auch allgemein bekannt. Aber da muss man auch dafür sorgen, dass diese Menschen auch sozusagen in Bewegung kommen und am Anfang auch mit gemeinsam sozusagen diese Diskriminierung sozusagen zu reduzieren, indem sie auch einen Beitrag dazu leisten, was kann ich dafür tun, dass ich erst gar nicht diskriminiert werde. Und diese Opferhaltung ist auch jetzt gerade aktuell, ist es doch sehr ausgeprägt, gerade auf politischen Ereignissen, die jetzt gerade auch passieren, da gibt es wieder diese ganzen Seiten und da wird leider auch Politik in die Krankenversorgung mit reingenommen. Aber letztendlich müssen wir halt dafür sorgen, dass beide Seiten irgendwie aufgearbeitet werden, damit dann der auch unbeabsichtigte Diskriminierungsfaktor weitest reduziert wird. Mir hat mal einer in diese Moschee mal gesagt, als es darum ging, ja, wir Türken, Muslime werden im Krankenhaus diskriminiert, dann meinte ein anderer, Nee, nicht nur ihr. Die Deutschen werden auch diskriminiert im Krankenhaus. Ja. Und da habe ich gesagt, absolut richtig. Absolut richtig. Also Diskriminierung ist nicht nur ein Problem von Nichtdeutschstämmigen, sondern auch tatsächlich vom Patienten selbst, dass Patienten allgemein diskriminiert werden.
Wie ist es denn aus deiner Sicht, also wenn ich jetzt zum Beispiel die Sprache nicht beherrsche und will aber trotzdem oder mache mir Gedanken dazu, wie Kultursensibilität in der Gesundheitsversorgung umzusetzen ist, ist man da sehr limitiert oder gibt es so erste Schritte, wo du sagen würdest, das kann jeder nutzen, umsetzen, um in wichtigen Momenten kultursensibel agieren zu können? Klingt jetzt ein bisschen abstrakt, was ich frage, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Nicht zu sagen, ja, guck mal, jetzt habe ich hier jemanden mit türkischem Migrationshintergrund, der spricht die Sprache nicht richtig, ruf mal den Volkan an, ne? So nach dem Motto. Das kann ja auch nicht immer die Lösung sein. Du hast es ja vorhin auch gesagt, kann nicht die ganze Zeit sein, dass ich da irgendwie den Übersetzer geben muss. Ich habe auch noch andere Sachen zu tun. Und ja, wie gehen wir denn vor? Hast du da irgendwie praktische Schritte, die du schon mal initiiert hast bei dir in der eigenen Einrichtung? Oder gibt es so Sachen, wo du drüber nachdenkst, was getan werden muss? Wie siehst du das?
Also prinzipiell ist es ja so, dass institutionell wird ja so zum Beispiel werden Dolmetscher, es gibt die Möglichkeit der Dolmetscher, also der professionellen Dolmetscher. Und es gibt die Möglichkeit, dass man im Krankenhaus Leute benennt, die dann eben dolmetschen. So, ich denke, das ist schon mal der erste Schritt, um dem Ganzen gegenüberzutreten. Nun, wenn wir es jetzt auf die Geriatrie beziehen, ist Angehörigenarbeit eine ganz, ganz wichtige Sache. Die Angehörigen müssen mit in die Therapie reingenommen werden, egal ob Deutsch, Türkisch, Arabisch, was auch immer. Also das ist schon mal prinzipiell sowieso. Und in solchen Aspekten ist es vielleicht nochmal wichtiger, dass man halt in dem Fall ein bisschen mehr mit den Angehörigen kommunizieren muss. Das Problem ist, man sieht das immer so als lästig an, aber es ist ja auch so, wenn ich einen Patienten habe, der vielleicht psychisch ein bisschen auffällig ist, muss ich auch ein bisschen mehr Zeit investieren. Also man muss immer davon ausgehen, es gibt immer irgendeinen Patienten, wo ich ein bisschen mehr Kommunikationszeit investieren muss. So, das ist das eine. So, das zweite ist, man muss lernen, man muss seinen Patienten kennen, man muss lernen, auch strukturiert diese Kommunikation zu führen und Klarheiten zu schaffen. Dafür muss ich aber erstmal selbst wissen, was mache ich bei diesem Patienten überhaupt? Also ich kann einen Patienten auch nur gut behandeln, wenn ich weiß, okay, das muss gemacht werden, das muss gemacht werden, das muss gemacht werden. Ich muss meinen Patienten gut kennen. Dann kann ich nämlich auch die Anzahl und die Zeit der Kommunikation reduzieren. Also auch hier, die Kommunikation muss auch mit Dolmetschern, mit Angehörigen so effektiv und effizient sein, dass das dann gar keine Last mehr eigentlich ist. Und das muss man eigentlich schon im Studium lernen. Also das ist nicht eine Sache, die man dann erst als Arzt in Weiterbildung oder Pflegekraft, als examinierte Pflegekraft lernt. Das muss eigentlich schon im Studium beigebracht werden. Effektives Kommunizieren, Therapieplanung etc. pp. Da fängt es eigentlich schon alles an. So, das ist sozusagen mein Aufruf im Prinzip als Curriculum, dass man dort ansetzt und die Kommunikation, die eine extrem wichtige Rolle gerade in der kurzen Zeit, die wir haben, spielt, eben wirklich weiter optimiert und auch abprüft und übt und übt und übt. So. Auf der anderen Seite, der andere Aspekt, den man auch eben, und das ist nichts institutionell, das ist eine Haltungssache, man muss die Leute auch einfach ernst nehmen, das Gefühl geben, dass sie ernst genommen werden. Und das fängt schon dabei an, dass ich versuche, den Namen richtig auszusprechen. Also man geht hin und sagt, hallo, ich bin der und der und ihr Name. Wie wird der Name ausgesprochen? Das verstehen die meisten Leute. Also Name und wie heißen die, das verstehen die. Und dann sagen die das. Und wenn die schon merken, aha, der interessiert sich dafür, wie mein Namen ausspricht, dann weiß diese Person, dieser Mensch macht sich Gedanken um mich. Und wenn man noch vielleicht guten Tag, wie geht's, Dankeschön, tschüss in dieser Sprache sagen kann, dann kann man so viel gewinnen. Und ich kann das einfach aus Gesprächen mit vielen türkeistämmigen Patienten ganz klar reflektieren, wenn die sagen das jedes Mal, ach, das ist ja eine süße Schwester, die hat auf Türkisch guten Tag zu mir gesagt. Ach, das ist ja ein toller Arzt, der hat zu mir Hallo auf Türkisch gesagt, wie geht's gesagt. Und ich weiß es von Patienten, zum Beispiel von koreanischstämmigen Patienten, von polnischstämmigen Patienten, wenn ich denen guten Tag sage, wie geht's Ihnen, danke, etc. pp., Das ist eine ganz andere Basis. Man sieht das schon im Gesicht. Die freuen sich, wenn jemand da ist. Und das ist schon ein wichtiger Teil der Therapie. Und dann kriegt man noch von den Kindern mitgeteilt, ja, übrigens, mein Vater mag es total, der findet es total toll, wenn sie da reinkommen und Annyeong Haseyo auf Koreanisch sagen und sich auch noch verbeugen. Da fühlt er sich respektiert und fühlt sich total gut. Und da hat man eine ganz andere Basis, Grundlage, an den Patienten ranzukommen. Und institutionelle Sachen sind die eine Sache, aber die andere Sache ist auch meine eigene Haltung. Wie gehe ich damit um? Und wenn ich sage, ich hatte mal einen Kurs im Studium gehabt, einen Unterricht am Krankenbett, ein Bedside Teaching, und da hat dann wirklich der Arzt zu der Patientin gesagt, ja, also erwarten Sie nicht von mir, dass ich jetzt Ihnen viel erzählen werde. Sie sind seit 30 Jahren hier in Deutschland, Sie hätten es Deutsch lernen können. Und wenn Sie es nicht können, ist das Ihr Pech. Ja, das hätten Sie sich besser überlegen müssen. Dann stand ich da und habe ihm gesagt, also ganz ehrlich, Sie haben ja nicht Unrecht, dass jemand, der seit 30 Jahren hier lebt, vielleicht hätte Deutsch lernen können, zumindest seinen Grundlagen. Aber, habe ich gesagt, das hat hier in dem Moment hier nichts verloren. Da war er erstmal so sehr erstaunt darüber, dass ich mir als Student sowas getraut habe zu sagen, einem Privatdozenten, das geht ja eigentlich gar nicht, naja, aber ich habe meine Unterschrift trotzdem bekommen.
Gott sei Dank.
Aber letztendlich sage ich, das hat einfach im Krankenhaus nichts zu suchen. Ja? Also ich sehe es auch so, wer hier in Deutschland lebt, muss auch die deutsche Sprache lernen. Aber diese Leute haben es halt nicht, aus welchen Gründen auch immer, nicht gelernt. Und ich muss jetzt den Patienten möglichst gut versorgen. Und da reicht es schon, wenn ich solche Aspekte nicht mit reinbringe. Denn diese Wellen, diese negativen Wellen, die nehmen die Patienten wahr. Ja, wir Menschen nehmen das wahr. Und das ist auch im Prinzip egal, ob das ein deutscher oder nicht deutscher Patient ist. Aber man neigt halt eben eher dazu, bei Patienten, die ja nicht verstehen, also auch demente Patienten, dass man eher sagt, ach naja, muss ich jetzt sowieso nicht gleich Zeit investieren, weil die versteht mich sowieso nicht. Aber die Leute verstehen einen. Ja, die verstehen einen. Und auch diese nonverbale Kommunikation, das ist ja alles mittlerweile eben wissenschaftlich bestätigt, die nonverbale Kommunikation hat so einen großen Anteil und die verbale Kommunikation nur einen kleinen Anteil. Und wenn ich reingehe und einfach nur freundlich Annyeong Haseyo, Jing Dobre, Dobri Dien, Previet etc. sage, dann wissen die, der ist interessiert an mir, weil die wissen, die wissen ihr Defizit, die wissen, dass sie die Sprache nicht können. Und natürlich das Nächste ist, wir haben natürlich jetzt die Möglichkeit, mit dem Smartphone zu übersetzen. Das setzen wir auch tatsächlich häufig ein. Mhm. Man muss halt mal aufpassen mit Datenschutz etc. pp. Aber letztendlich ist das auch eine Maßnahme, die wirklich viel gebracht hat, muss ich sagen. Der Einsatz von Dolmetschern wird auch, sag mal, weniger, oder von den Leuten, die das übersetzen könnten. Das ist auch eine Entlastung. Das Thema Dolmetscher ist sowieso auch noch ein anderes Thema. Dolmetscher, ist ja schön und gut, dass die Dolmetschen können. Aber was übersetzen die da eigentlich? Und wie übersetzen sie das? Und wie empathisch bringen sie diese Übersetzung überhaupt rüber? Und da kann ich auch sagen, als ich auf den nicht-geriatrischen Abteilungen gearbeitet habe, wo häufig dann auch Leute aus dem Ausland kamen und wo Dolmetscher eingesetzt wurden, diese Kommunikation mit dem Dolmetscher, die haben dann zwar verstanden, worum es ging, aber diese Empathie, die man vielleicht selbst mitbringen würde, die kommt nicht an. Deswegen ist auch da wichtig, dass die nonverbale Kommunikation im Dolmetscher-Setting trotzdem beibehalten wird und die Kommunikation nicht mit dem Dolmetscher passiert, dass man auch eben trotzdem mit dem Patienten spricht. Das sind so Feinheiten, die aber eben auch sehr, sehr viel ausmachen. Und in der Kultursensibilität ist das auch nochmal, ich würde sagen, nochmal einen Zacken viel, viel wichtiger.
Also genau, wir müssen noch einmal ein bisschen zurückspulen, Volkan. Wir müssen noch mal umdrehen. Wir sagen lieber der süße Arzt und die tolle Krankenschwester, ne? Das ist mir noch aufgefallen. Hast du also zusammengefasst, wichtig ist die Sprachkompetenz, die wir in den Kliniken vorhalten müssen. Du hast vorgeschlagen, dass man natürlich Übersetzer nehmen kann und oder digitale Tools. Dass wir an unserer eigenen Haltung arbeiten, uns wahrscheinlich konkret dazu Gedanken machen oder bewusst werden, dass wir die Defizite, Sprachkompetenz, was auch immer, die jemand vielleicht über 10, 20 Jahre, 30 Jahre, was auch immer entwickelt hat, nicht in einer Gesundheitsversorgungssituation klären, wenn jemand Hilfe braucht, ne? Einen Schlaganfall gehabt hat oder so, dass wir jetzt nicht mit diesem gesellschaftlichen, erzieherischen Auftrag jetzt sagen, naja, hätten Sie mal, ne, Sie müssen sich doch hier beteiligen, sondern einfach sagen, die Person braucht Hilfe und ich gebe ihr das, wie es am besten funktioniert und sozusagen das so ein bisschen einordnen kann, wenn ich dich richtig verstehe. Korrigiere mich, wenn ich das falsch ausdrücke. Genau, und dann wollte ich noch fragen, brauchen wir noch Tools? Können wir zum Beispiel so mit Checklisten auch arbeiten? Hast du damit gute Erfahrungen gesammelt, dass man zum Beispiel so etwas sagt wie, guck mal, hier hast du einen Bogen, da sind so ein paar kultursensible Aspekte genannt, wie zum Beispiel, möchtest du begrüßt werden? Gibt es was zu beachten bei den Lebensmitteln? Wer soll verständigt werden? Wie auch immer. Ich habe den jetzt ja auch nicht konzeptioniert, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ist sowas sinnvoll, um so ein bisschen auch zu zeigen, hey, wir interessieren uns für das Thema. Du kannst dir das in Ruhe angucken, das ausfüllen mit einem Angehörigen vielleicht auch und dann versuchen wir, geben unser Bestes, das vielleicht in den nächsten Wochen, die du hier bist, auch zu berücksichtigen.
Absolut. Also ich meine, Checklisten sind ja, also wir arbeiten ja die ganze Zeit über Checklisten, theoretisch gesehen. Ne? Ja. Assessments, das geriatrische Assessment ist ja auch im Prinzip eine Checkliste. Da gibt dann Punkte verteilt und in dem Fall kann man dann sagen, okay, die Frage ist halt, das ist natürlich, da muss man natürlich die unterschiedlichen, sag ich mal, Bevölkerungsgruppen sozusagen untersuchen und gucken, okay, welche Frage kann man stellen? Das ist erstmal, das ist mein Auftrag an die Forscher und die Wissenschaft, da so ein Ding zu erstellen. Aber ehrlich gesagt, muss man es auch nicht zu kompliziert machen. Mhm. Ich meine, es ist ja schon so, allein schon, dass gefragt wird, was essen Sie nicht, haben Sie Allergien oder haben Sie keine Allergien? Und die bestehenden Checklisten kann man ja, die ja bei Aufnahme abgearbeitet werden, einfach noch ergänzen durch zum Beispiel, was weiß ich, sind Sie in der Lage, also beten Sie zum Beispiel 5-mal am Tag? Und dann ist natürlich die Frage, ist dieser Mensch gerade überhaupt in der Lage, 5-mal am Tag zu beten? Gibt es vielleicht irgendwie Zeiträume, wo ich jetzt vielleicht nicht bei Ihnen den Blutdruck messen sollte? Und ich kann wirklich ehrlicherweise nur sagen, die meisten Menschen sind wirklich extrem flexibel. Die sind nicht so starr, wie man vielleicht anfangs denken würde. Die sind viel, viel flexibler, die machen auch mit. Und deswegen sage ich ja auch, es ist wichtig, den Leuten das Gefühl zu geben, ich nehme dich ernst, ich respektiere dich und dann machen die auch mit. Und dann kann man anhand dieser Checkliste sozusagen den Umgang mit den Leuten optimieren. Also wenn man zum Beispiel sagt, pass auf, aktuell ist es so, keine Ahnung, mein Morgengebet, sagen wir mal, das ich ja auch als bettlägeriger Patient verrichten kann übrigens, ist immer um 7.50 Uhr in den nächsten 3 Wochen ungefähr. Es wäre nett, wenn vielleicht in der Zeit jetzt nicht unbedingt mein Blutdruck gemessen wird oder ich gewaschen werde oder was auch immer. Mhm. Und natürlich auch hier die Frage, möchten Sie einen männlichen Pfleger, einen weiblichen Pfleger? Da kommt natürlich auch die diverse noch dazu. Ich meine, das ist auch noch ein Punkt, dass natürlich manche Patienten zum Beispiel, ich sehe es ja in der Geriatrie, ist es ja noch viel ausgeprägter, jemand, der voll tätowiert ist, wird natürlich erstmal so, oh, was ist das? Ja, das wissen die Kollegen auch, dass sie so wahrgenommen werden. Aber auch das legt sich ganz schnell, wenn die Patienten halt eben merken, hey, das ist eigentlich ein total netter Kerl, der kümmert sich um mich. Und dann spielen dann solche Sachen auch gar keine wirklich große Rolle mehr. Das Einzige, was dann wirklich halt mal eine große Rolle spielt, ist wirklich so dieses geschlechtsspezifische Versorgung, gerade so Intimbereich. Und auch da denken alle Leute, das ist nur ein Thema bei, was weiß ich, Leute aus dem Orient. Das ist auch ein Thema bei deutschen Patienten. Nur die trauen sich teilweise gar nicht zu sagen, dass sie eigentlich nicht von einem männlichen Pfleger versorgt werden können. Und solange die Möglichkeit gibt, dass man auch geschlechtsspezifisch sozusagen versorgen kann, sollte man das auch anbieten. Weil es letztendlich, wie gesagt, nicht um jetzt irgendwelche gesellschaftlichen Dinge geht, sondern es geht darum, wie kann ich den Patienten eigentlich am besten gerecht werden. Und das muss man mir auch respektieren, dass da manche Leute halt sich auch schämen, wenn eine Frau jemanden versorgt. Ich persönlich würde auch lieber von einem Pfleger versorgt werden wollen, wenn ich jetzt wirklich total abhängig bin als von der Pflegerin. Aber eine Checkliste, mit so einer Checkliste kann man, wenn man die noch sozusagen, die wir sowieso schon haben, noch ein bisschen erweitert, kann man tatsächlich schon mal die grundlegenden wichtigen Dinge abfragen und andere Dinge entwickeln sich sowieso dann im Verlauf des Aufenthalts. Also gerade in der Geriatrie, wo die Patienten ja im Prinzip 2 bis 3 Wochen liegen, entwickelt sich ja auch nochmal eine Beziehung zwischen Patient und dem Personal.
Wir haben jetzt viel über den Patienten gesprochen, ne? Und seine Rolle, so würde ich sagen, von unserem Fokus her. Wie ist es denn andersrum? Was sind denn deine Erfahrungen? Was wollen denn die Kolleginnen und Kollegen an Hilfestellungen, wenn es um Kultursensibilität geht oder die Zusammenarbeit mit einem Patienten? Würdest du sagen, da gibt es auch Aspekte oder sagen die, ja, ich versuche das halt und ich habe da jetzt gar nicht so einen großen Beratungsbedarf? Oder gibt es vielleicht sogar schon Situationen, wo man merkt, naja, da klappt es nicht so gut, weil man schlechte Erfahrungen gesammelt hat miteinander? Ja, wie sieht es auf der Kollegenseite aus?
Auf der Kollegenseite sieht es halt so aus, dass ich sagen würde, dass die allermeisten schon interessiert sind, den Patienten auch wirklich gut zu versorgen, aber auch häufig nicht so richtig wissen, was sie fragen können, ob sie es fragen dürfen oder nicht. Also brauchen wir hier definitiv Fortbildung. Also wie schon gesagt, es muss eigentlich schon im Studium anfangen oder in der Ausbildung, dass man dort darauf achtet. Aber trotzdem, es muss Fortbildung angeboten werden. Natürlich, wenn es geht, jetzt nicht ewig lange Fortbildung oder Fortbildung über mehrere Termine, weil das eben auch, sag ich jetzt mal, natürlich mit dem Arbeitsleben, Privatleben auch nicht immer so einfach zu verbinden ist. Man muss also letztendlich gucken, dass man Fortbildung anbietet, wo es wirklich um die Grundlagen geht, dass man den Leuten sozusagen ein Tool mit an die Hand gibt, mit dem sie dann wirklich schnell arbeiten können. Das ist zum Beispiel, dass man ihnen sagt, fragen Sie doch mal den Patienten, wie man seinen Namen ausspricht. Und gucken Sie doch mal, was eben guten Tag in der Sprache des Patienten heißt. Und begrüßen Sie mal den Patienten so. Also ganz, ganz banale Sachen. Und viele Leute kommen gleich auf die Idee. Ja, also wenn ich das zum Beispiel, ich mache sozusagen meine Fortbildung, die mache ich sozusagen gleich hands-on, wenn wir sozusagen auf Station sind und da ist irgendein Patient drin, dann sage ich, das spricht man übrigens so aus. Geh mal zu den Patienten hin und versuch mal den Namen so auszusprechen. Und dann kommen die zurück und sagen, oh, der Patient hat sich total gefreut darüber, dass ich seinen Namen versucht habe, richtig auszusprechen. Und deshalb muss man halt gucken, dass man so erstmal einfache, schnell umsetzbare Dinge den Leuten mit auf den Weg gibt. Es gibt zum Beispiel in der Charité gibt's eine Fortbildung, die im Prinzip offen für alle Berufsgruppen ist, die zwar am meisten von Pflegekräften wahrgenommen wird. Ich habe diese Fortbildung auch mitgemacht, weil die heißt Interprofessionelles und interkulturelles Arbeiten in der Medizin, IPICA. Mhm. Und habe diese Fortbildung auch mitgemacht, war auch der einzige Arzt in meiner Truppe. Und es ist auch ganz interessant, was da so erzählt wird, was die Dozierende da für Studien etc. da auch vorgezeigt hat. Und das dann sozusagen auf den Alltag zu transferieren und sich auch die Fragen, die Sorgen der anderen Kollegen sich anzuhören. Also auch wenn man nur in so einer Truppe zusammensitzt, einfach mal zu sagen, was einen stört, was einen besorgt. Wir haben auch mal zum Beispiel so einen Kurs gemacht, wo wir einfach mal geschrieben haben, okay, wir schreiben jetzt, ich glaube, es waren 8 oder 10 Nationen hin und sie schreiben einfach mal hin, was ihnen zu diesen Nationen einfällt. Und wir versichern ihnen, sie dürfen da hinschreiben, was sie wollen. Das bleibt hier alles im Raum. Es geht darum, dass wir ihre Ängste, Vorurteile, wie auch immer, abbauen können, für die sie auch nichts können, weil die auch gesellschaftlich auch irgendwie oder auch Social Media technisch oder durch die Medien generell ja auch ein bisschen auch provoziert werden. Und das war sehr erstaunlich. Da hat man wirklich gesehen, Italien, da kam gleich sowas wie Spaghetti, Pizza, freundlich, Gigolo, was weiß ich, charmant und so. Und so bei den Nahost-Nationen, da kamen eigentlich immer nur eher so negativ behaftete Sachen. Außer Döner, Kebab und Shawarma und Falafel. Aber ansonsten war es immer so eher anstrengende Angehörige und solche Geschichten. Und das sind dann so Ansatzpunkte, mit denen man eben arbeiten kann und dann eben darauf eingeht, warum Angehörige möglicherweise anstrengend drüber kommen und was man machen kann, um sozusagen diese Konflikte zu vermeiden. Und diese Fortbildungen, die müssen gemacht werden. Und diese Fortbildung muss für jeden gemacht werden. Also das ist nicht nur für Pflegekräfte interessant, auch wenn die Pflegekräfte die sind, die am meisten im Prinzip am Patienten zeitlich sind. Da muss eigentlich meiner Meinung nach jedermann durch und jede Frau auch durch. Und das muss dann gemacht werden. Aber was ich auch wichtig finde, ist, es gab eine Stunde, da wurde das Thema, die Frage, woher kommst du oder woher kommen sie, besprochen. Und dann wurde gleich, diese Frage geht ja gar nicht und was auch immer, etc. pp. Und ich war der einzige Schwarzkopf, sage ich jetzt mal, in dieser Runde, der dann gesagt hat, also ganz ehrlich, ich finde diese Frage prinzipiell gar nicht so schlimm. Weil meine Antwort darauf im Krankenhaus-Setting ist immer aus dem Arztzimmer und aus meinem Büro.
Ja.
Ich weiß, worauf die Patienten hinaus wollen oder die Angehörigen hinaus wollen, aber ich habe keinen Sagen. Natürlich, die Frage ist, wie wird diese Frage gestellt und in welchem Kontext wird die Frage gestellt? Wenn ich hier gerade in einem Konflikt bin und mich fragt jemand, woher ich komme, dann ist natürlich die Frage ganz klar meiner Meinung nach rassistisch assoziiert. Aber wenn jemand im normalen Gespräch uns fragt, Herr Doktor, woher kommen Sie eigentlich? Dann weiß ich, der interessiert sich vielleicht für meine Person einfach. Und ich kann sagen, in diesem Kontext sind so interessante Gespräche entstanden, die sowas von wertvoll auch für die Behandlung dieses Patienten war. Ich habe Fotos von Stellen gesehen von vor 50 Jahren, weil der Patient dorthin gereist ist, die er mir dann mitbringen lassen hat und gezeigt hat. Und die sich dann, wo ich dann sehe, Mann, das hat sich ja richtig extrem gewandelt. Das sieht jetzt ganz anders aus alles. Und ich finde, deswegen, das ist auch im Prinzip etwas, was einem auch ein Reichtum, dass wir eben so verschieden sind, dass wir eben verschiedene Dinge mitbringen. Und da müssen wir halt eben ansetzen und den Leuten auch den Mut geben zu fragen, also den Kollegen den Mut geben, fragt doch einfach mal, was für den Patienten wichtig ist und wie kann man zusammenkommen. Ja. Ja, und viele Leute haben eben auch heutzutage auch sehr Angst davor, dass sie political incorrect sind. Und ich persönlich finde, Political Correctness ist ja schön und gut, aber ich habe das Gefühl, dass es mehr dazu geführt hat, dass wir eine Art von Canceling von Kultur haben, dass keiner mehr etwas fragen und sagen darf oder seine Sorgen äußern darf und Angst davor hat, in irgendeine Kategorie reingeschoben zu werden. Ja, und wenn man ganz ehrlich ist, jeder Mensch hat Vorurteile. Die Frage ist nur, wie sehr lasse ich die Vorurteile in mir zu? Vorurteile sind meiner Meinung nach was Instinktives, was die Natur mit sich bringt. Dass man erstmal, ist fremd, kenne ich nicht, jetzt bin ich erstmal vorsichtig. Und vorsichtig sein ist überhaupt nicht schlimm. Nur die Frage ist, wie gehe ich mit meiner Vorsicht um und wie lasse ich diese Vorsicht in meine Arbeit rein? Deswegen den Leuten einfach sagen, fragt, stellt Fragen. Wer fragt, der erfährt was und der weiß und die Person gegenüber weiß, okay, ich werde ernst genommen. Der Arzt, die Pflegekraft, die Ärztin, die ist daran interessiert, mich bestmöglichst zu behandeln mit den Möglichkeiten, die sie haben.
Ja, bei Political Correctness ist ja auch immer der Mittelweg das Wichtige. Ne? Man muss einfach wissen, dass Kommunikation nicht immer fehlerfrei verläuft und Political Correctness, aber ist ja im Ansatz jetzt auch nicht immer verkehrt, sich zu überlegen, okay, macht meine Sprache vielleicht auch was mit meinen Gedanken? Das beeinflusst sich ja gegenseitig, das ist ja nicht sozusagen losgelöst und da versuchen wir halt einfach und müssen wir einander auch entgegenkommen. Ne? Wir können jetzt nicht erwarten, dass jeder jeden Text, den er einspricht, dass man den so abdrucken kann und sagen kann, ja, der ist komplett political correct. Damit würden wir ja wiederum auch andere ausklammern, die sprachlich das zum Beispiel aus welchen Gründen auch immer nicht so gut umsetzen können. Und sie auch nur auf dieser Basis zu bewerten, wäre ja auch falsch. Es geht ja auch immer darum, was tue ich denn? Ne? Also die Handlung ist ja dann auch eine sehr, sehr wichtige Frage dabei. Und eigentlich muss beides zusammenkommen, ne? Sprache und Handlung.
Absolut.
Um überhaupt jemanden irgendwie ja einschätzen zu können. Ne? Und auch das kann ja im Gesundheitswesen und bei Erkrankungen sehr unter Druck geraten und auch eben zu Fehlern kommen. Ne? Und ich fand den Punkt, den du jetzt gesagt hast, auch ganz gut. Ich fand, das wurde mir jetzt auch nochmal deutlich. Du hast ja am Anfang gesagt, ja, man soll sich auch ein bisschen Zeit nehmen in der Kommunikation. Ich verstehe das jetzt auch so ein bisschen so, dass man jetzt hingeht und sagt bewusst zu sich selbst, na, vielleicht kann ich auch über die Kultur was lernen, ne? Zum Beispiel auch über die türkische. Man würde jetzt am Anfang sagen, na ja, ich sehe ja türkische Menschen überall, ne? Ich zum Beispiel jetzt wohne im Ruhrgebiet, aber de facto, wenn man ganz ehrlich zu sich selber ist, weiß man über die Kultur viel weniger, als man so oberflächlich irgendwie vielleicht erstmal sich selbst zuschreibt, ne? Und dass man sich halt bewusst auch sage ich mal, so einem ethnologischen Prozess, ich weiß nicht, ob der Begriff jetzt richtig ist, aber verschreibt und sagt, hey, ich bin auch neugierig darauf, wie sehen die das eigentlich? Die Menschen, mit denen ich da Kontakt habe, kann ich da kulturelle Determinanten irgendwie ausmachen und auch was lernen für meine Weiterentwicklung? Ist ja, glaube ich, auch ein ganz, ganz super wichtiger Ansatz, dass ich dann das bewusst gestalte. Kann ich vielleicht nicht in der Notaufnahme mal machen oder vielleicht wird es da schwieriger, aber vor allen Dingen dann, wenn ich die Patienten auch länger versorge, ne? Ja.
Absolut. Und weißt du, der Punkt ist ja auch der, wenn ich Fragen stelle, lerne ich ja auch was dabei. Und wenn ich was gelernt habe, kann ich es auch anwenden und möglicherweise dann auch die Zeit, die ich für die Kommunikation brauche, auch kürzen. Also ich kann auch sozusagen mitreden, bis zu einem gewissen Grad. Ja. Und ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, Medizin und die klassischen Pflegekräfte, Ärzte etc. pp., das sind ja nicht nur Mediziner oder Pflegekräfte gewesen, die waren ja auch noch mal breiter ausgebildet. Ja. Ne? Also mein Studium war ja früher ganz anders aufgebaut teilweise. Ne? Die haben ja Sachen gelernt, wo man jetzt sagen würde, was hat das mit Medizin zu tun? Aber früher waren die Leute noch viel, viel holistischer als jetzt zum Beispiel in der islamischen Palliativmedizin, mit der, wo ich mich auch so betätige. Da sind zum Beispiel die Ärzte von früher religiös sowas von bewandert gewesen. Also sie waren nicht, sozusagen nicht nur Ärzte, sie waren auch schon fast Imame sozusagen. Mm. Ne? Und ich meine, das ist natürlich in einer so diversen Gesellschaft, es ist kein Anspruch, den man hat. Aber der Anspruch ist halt der, dass ich zumindest trotzdem frage und mich interessiere, was sozusagen wichtig ist. Und dann lerne ich auch was daraus. Und wenn ich 5-mal Annyeong Haseyo auf Koreanisch gesagt habe, dann werde ich das mein ganzes Leben lang immer irgendwie irgendwo sagen können. Und die Leute freuen sich. Mein Nachbar ist auch aus Korea, also zugezogener Koreaner. Und wenn ich ihn sehe, sage ich Annyeong Haseyo. Ja, und der freut sich. Oh, toll. Und das ist... Und das ist so ein Aspekt. Und ist auch die Frage, wie gehe ich auch damit um? Zum Beispiel, ich bin immer der türkische Arzt. Ich bin hier geboren, ich bin aufgewachsen, ich behaupte, ich spreche akzentfrei Deutsch. Ja, ja. Ich bin trotzdem der türkische Arzt. Auch für meine Kollegen, die wissen, ich bin deutscher Staatsbürger, ich bin hier geboren, ich bin der türkische Arzt. Ja, es hat mich eine Zeit lang das genervt, aber mittlerweile ist es mir völlig egal. Das Einzige, was ich halt eben weiß, ist natürlich, das ist übrigens auch so ein Ding, was man auch nicht unterschätzen darf, dass man natürlich auch vom Patienten, gerade in der Geriatrie, natürlich auch erstmal so bewertet wird. Ne? Mir hat auch schon mal ein Patient gesagt, ich hätte nie gedacht, dass es Deutschland mal irgendwann so weit ist, dass ich von Ausländern behandelt werde, von ausländischen Ärzten. Hm. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, ist gar nicht so schlimm, denn sie machen ihre Arbeit gut. Naja, da sage ich halt Dankeschön. Ja, und da werde ich jetzt nicht anfangen, irgendwie konfrontativ auf diesen Patienten jetzt einzugehen. Ja, ich bin hier geboren, das ist doch hier. Was sagen Sie da? Nur weil ich jetzt ausländischstämmig bin, heißt das, dass ich vielleicht ein schlechterer Arzt bin oder was oder so? Und ganz ehrlich, auch wenn da ein bisschen Rassismus mitschwingt, ist mir das auch egal. Ich glaube, wir müssen auch insgesamt ein bisschen entspannter sein und versuchen, den Fokus nicht zu verlieren, der auf der Behandlung des Patienten liegt. Wenn die Patienten natürlich ausfällig werden, also wenn die wirklich dann verbal ganz klar rassistisch sich äußern, dann gibt es auch Konsequenzen. Ich habe auch schon 2 Patienten rausgeschmissen, in der Geriatrie wohlgemerkt. Kognitiv fitte Patienten, aber auch Angehörige rausgeschmissen und gesagt, Rassismus, ich sage Ihnen das einmal und dann ist vorbei. Ja. Ja? Aber bei dementen Patienten ist nochmal was anderes. Ja, das muss man auch sagen. Also kognitiv fitte und demente Patienten. Wenn demente Patienten sich rassistisch äußert oder irgendwie auch, das ist eine ganz andere Nummer, als wenn das ein kognitiv fitter macht. Und aber da gibt es immer sozusagen einen Warnschuss, die gelbe Karte und danach gibt es entweder gelb-rot oder je nachdem, was auch gleich rot dann. Das ist auch nochmal ein Aspekt, der nicht zu unterschätzen ist. Aber wir müssen auch als Kollegen, als Personal, müssen wir, sag ich mal, ein bisschen dickeres Fell haben, weil die Leute letztendlich krank sind und möglicherweise ihre Emotionen nicht gut kontrollieren können. Und wenn ein Patient krank ist, sind Angehörige nicht selten auch mitkrank. Manchmal muss man Angehörige viel mehr behandeln als Patienten selbst. Das ist in der Geriatrie übrigens auch nicht selten. Gerade wenn es so um End-of-Life-Entscheidungen geht.
Ja. Ja, genau. Du sprichst ja auch letztlich die Frage Beruf und Privatleben, ne? Auch da eine Rolle für sich zu finden, ist ja auch immer leicht gesagt. Jetzt bin ich auf der Arbeit, jetzt bin ich privat. Aber dass man sich wirklich mal Gedanken macht, ne? Wie reagiere ich auch im Falle von Konfrontationen? Und dass ich da privat anders reagiere als beruflich, ist ja eine wichtige Differenzierung, ne? Und die aber für sich auch klar zu finden, ist sicherlich super wichtig. Hast du ja auch angesprochen, dass man einfach ein dickeres Fell hat und das ein oder andere eben anders verarbeitet, vielleicht nicht so persönlich nimmt, wie auch immer man seinen Weg da damit findet. Aber eben auch Grenzen zu setzen, die unabhängig von dieser Rolle, ob beruflich oder privat, feststehen, wie zum Beispiel zu sagen, Rassismus, da hört's auf, da brauchen die Leute ein klares Feedback, so geht's nicht. Und wenn man ihnen dann noch die Möglichkeit gibt, ihr Verhalten anzupassen, ist dann auch Genüge getan und irgendwann muss es dann vielleicht auch mal Konsequenzen haben. Du hast es angesprochen, dass man eventuell auch mal die Räumlichkeiten für die Person dann schließt. Genau, Volkan, du hast jetzt nochmal die Möglichkeit, vielleicht doch in kurzen paar Worten nochmal zusammenzufassen, was dir wichtig war bei dem Thema. Wir haben jetzt ja schon sehr lange geredet. Was würdest du sagen, so, was sind so die Kernaspekte, die bei kultursensibler Geriatrie für dich das Ganze ausmachen?
Ein wichtiger Punkt ist, dass man sich im Klaren sein muss, dass viele Patienten mit nicht deutschstämmigen Backgrounds, so nennen wir das jetzt mal, häufig zugezogene sind und in ihrer Kindheit und Jugend eine andere Kultur aufgenommen haben, die im Alter nochmal wieder aufploppt und daher gewisse Ansprüche und Erwartungen sind, die man vielleicht erstmal anfangs vielleicht nicht erfüllen kann oder es scheint so, dass man es nicht erfüllen kann. So. Daher rufe ich dazu auf, zeigt dem Menschen, dass ich Interesse an denen habe, lernt deren Namen für möglichst gut auszusprechen, soweit es geht. Legt euch Sachen wie guten Tag, Dankeschön, wie geht's, haben Sie Schmerzen, so ein paar Begriffe in deren Sprache an, das schadet überhaupt nicht. Und stellt einfach Fragen und lasst Angehörige sowieso in der Geriatrie, aber noch viel mehr mit rein. Auf der anderen Seite müsst ihr diesen Menschen eben noch mehr das Gefühl geben, dass ihr wisst, wovon ihr sprecht, dass ihr die Menschen in ihrer Kultur, in ihrer Religion auch respektiert, akzeptiert und versucht, was möglich ist im System irgendwie zu realisieren. Und wenn man das im Prinzip durchführt, dann wird man tatsächlich wirklich viel Erfolg haben. Und wenn man natürlich die Möglichkeiten hat, sprachkompetente Leute mit reinzuholen, dann sollte man die auch mit reinholen. Aber das bedeutet nicht, dass man dann die Aufgabe abgibt, weil letztendlich ist man dann immer trotzdem für den Patienten verantwortlich. Und diese Verantwortung sollte man sich annehmen. Und am Ende wird man feststellen, wie dankbar diese Menschen sind und eigentlich auch, wie gleich diese Menschen sind. Nur die haben halt manchmal auch ein bisschen auch komplexe Angst vor Diskriminierung und reagieren halt vielleicht ein bisschen sensibler. Und wenn man die Aspekte beachtet, dann hat man schon mal eine Grundlage, um in der Altersmedizin, in der Geriatrie definitiv den Segen, die Gebete dieser Menschen für sich zu bekommen und vielleicht auch noch ein bisschen was zu essen.
Ja, also auch Sicherheit zu vermitteln, Volker, das ist ja das, was du auch so ansprichst, ne? Dass man sagt, hier hast du deinen Platz, hier hast du deinen Raum, wir respektieren deine Identität, die auch was mit der Kultur zu tun hat und ich versuche dich auf dem Weg zu begleiten. Ne? Dass das halt recht schnell steht, wird ja wahrscheinlich dann dazu führen, dass man auch mehr Erfolge feiern kann im Rahmen der Gesundheitsversorgung. Ja, Volkan, super. Herzlichen Dank für deine Zeit und dass du uns einen Einblick gegeben hast in den Schwerpunkt kultursensible Geriatrie. Wir sind auch ganz gespannt, was noch so passieren wird auf dem Gebiet. Du hast ja auch eine Arbeitsgruppe, glaube ich, dazu bei der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie, die ihr so habt, ne? Oder wie war das?
Nee, ich hatte mal einen Aufruf gestartet. Ich habe mal letztens geguckt, vor vielen, vielen Jahren.
Ah, okay.
Und hatte nach erstmal türkeistämmigen Geriatern gesucht. Mittlerweile gibt es einige. Und also eigentlich wollen wir jetzt mal gucken, es ist auch gerontologisch schon viel aufgearbeitet worden, dass man auch nochmal geriatrisch was aufarbeitet, also auch in Form von Forschung. Aber letztendlich, bevor die Forschung ist das eine, aber das ist ja Sachen, die wir dann in 3-4 Jahren wissen. Aber jetzt kann man eigentlich schon evidence-based sozusagen gewisse Dinge umsetzen und den Leuten allein durch eine richtig gute Haltung das Gefühl geben, ich werde auch gut oder genauso schlecht behandelt wie Deutschstämmige.
Wunderbar. Und man kann dich wahrscheinlich auch kontaktieren, falls es mit der Arbeitsgruppe dann nochmal aufploppt. Du suchst wahrscheinlich immer noch Mitstreiter auch für das Thema. Ja, super. Genau. Dann herzlichen Dank auch, dass du zugehört hast. Auch wenn es jetzt heute ein bisschen länger war, hoffen wir, du hast viele spannende Erkenntnisse mitgenommen für deinen klinischen Alltag. Wir würden uns freuen, wenn du wieder einschaltest bei Klinisch Relevant. Wir wünschen dir alles Gute, bleib gesund und bis bald. Ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.